Kundmann Mobility Masters. Der Business Talk über mobiles Leben und Arbeiten.
Herzlich willkommen bei Kundmann Mobility Masters, dem Business Talk für mobiles Leben und Arbeiten. Ab sofort haben alle Expertinnen und Experten der Caravaning-, Campervan-, Bootsbranche und Tiny-House-Branche einen Heimat-Podcast. Wir sprechen über Technik und Trends, echte Erfahrungen und über das, was die Menschen antreibt, die unterwegs zu Hause sind. Ich bin Jan-Felix Nagel, CEO von Kundmann. Heute zu Gast Jens Heidrich vom Wohnkabinencenter Grevelsberg. Er ist einer der erfahrensten Spezialisten für Pickup-Wohnkabinen in Deutschland. Gemeinsam werfen wir einen Blick hinter die Kulissen seines Unternehmens und auf die großen Fragen, die die Branche bewegen. Hallo Jens.
Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, Felix.
Ich freue mich vor allem, Gast bei dir zu sein. Wir sind hier auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissing. Allerdings genauer sind wir nicht an unserem Stand. Wir stellen hier auch aus, aber wir sitzen in einer deiner Kabine, nicht wahr?
Ganz genau. Wir sitzen in einem 4-Wheel Campers Project M. Das ist so unsere rudimentärste Kabine, die wir haben, ohne viel Ausstattung drin, wo natürlich ganz viel reinpassen würde, was ihr so im Portfolio habt.
Das ist sehr gut, genau. Hätte ich eigentlich sagen müssen. Aber ist bequem, also ist es so rudimentär, aber ich sitze hier angenehm. Ich fühle mich auch, also Beleuchtung und so weiter, das stimmt irgendwie. Ne? Hat was Wohnliches.
Ja.
Auch im ersten Moment, wenn ich hier drin sitze. Jens, wie bist du... Um mal über dich zu sprechen. Wie bist du und wann bist du zum Thema Wohnkabinen gekommen?
Zum Thema Wohnkabinen bin ich vor etwas über 20 Jahren gekommen. 22 müssten es ziemlich genau sein. Da habe ich ein Dachzelt gehabt. Ich habe im Dachzelt festgestellt, morgens früh, wenn ich aufgestanden bin, ich musste raus. Ich musste irgendwie gucken, dass ich draußen meinen Kaffee koche. Und da habe ich überlegt und habe gedacht, was gibt's da, was ich besser machen könnte? Und da ich ein Pickup hatte, habe ich gedacht, Moment mal, du hast doch als Kind in deiner Spielzeugkiste ein Auto gehabt, ein Pickup mit einer kleinen Kabine drauf. Und da habe ich überlegt und nachgesucht, das Teil gefunden und habe dann im Internet eben geguckt, was es da gibt und habe mir meine erste Wohnkabine gekauft.
Okay, muss ich mir das vorstellen, die war importiert aus Amerika? Da gab es das vorher?
Die war ursprünglich importiert aus Amerika. Ich habe damals einen Ford F350 gefahren und die Kabine habe ich in Holland gefunden. Da war damals gerade eine Zeit großen Umbruchs. Die Holländer hatten auf einmal teure Pickup-Steuern. Da gab es dann Wohnkabinen zu kaufen, was dann auch dazu geführt hat. Ich hatte die Kabinen eine Zeit lang, habe dann festgestellt, Mensch, Kabinenreise macht mir Spaß. Habe eine gefunden, die noch viel besser ist, habe meine angeboten und plötzlich war ein Riesen-Run auf meine Kabine. Und da habe ich gedacht, okay, da könnte ein Geschäft draus werden und ja, es ist eins geworden.
Das heißt, wir reden von vor 20 Jahren. Da gab es noch keinen Markt für Wohnkabinen in Deutschland. Du warst einer der ganz frühen.
Genau, es gab ein paar Hersteller, gab es, wenn ich jetzt heute gucke, damals, sag ich mal, gab es in Deutschland so zwischen 10 und 15 Hersteller und Händler. Heute haben wir da weit über 80 mittlerweile im Markt. Aber das ist eben eine Geschichte, die bis heute 100-jährige Tradition des Campens auf einem Pickup, die ist eben in den USA entstanden.
Okay, so bist du dann reingerutscht und du hast gemerkt, okay, da gibt es eine Nachfrage nach deiner Kabine. Dann hast du dir wahrscheinlich gedacht, okay, dann kann ich auch eine zweite anbieten und eine dritte und eine vierte.
Genau.
Bist dann Profi geworden.
Richtig. Aus dem Hobby heraus quasi, wie bei vielen in dieser Szene, dass so passiert, dass jemand für sich eine Kabine gebaut hat. Der Nachbar sagt, Mensch, sowas hätte ich auch gerne. Dann wird die zweite gebaut und dann sagt irgendwann der nächste, Mensch, das möchte ich auch gerne haben. Und so wächst aus einer Idee ein Geschäft.
Sehr spannend. Und das war vor 20 Jahren?
Das war bei mir vor rund 20 Jahren, ja.
Und was ist seitdem mit deinem Unternehmen passiert?
Das Unternehmen ist gewachsen über die Jahre. Wir haben halt eben mittlerweile viele verschiedene Marken im Portfolio. Angefangen haben wir mal mit nur gebrauchten Kabinen. Dann wurde aber der Gebrauchtmarkt immer enger. Die Produkte wurden immer qualitativ schlechter, dafür die Preise höher. Wo wir gesagt haben, Mensch, wir müssen neue Kabinen irgendwo herkriegen. Bin ich das erste Mal in die USA geflogen, habe dann Kabinen importiert. Über die Jahre hinweg haben wir dann eine der renommiertesten deutschen Marken, die Marke Nordstar, mit ins Portfolio aufnehmen können. Die habe ich damals übernehmen dürfen. Dann haben wir verschiedene andere Kabinen importiert, haben mittlerweile eigene Produktionslinien, wo wir weltweit in verschiedenen Werken Kabinen fertigen lassen.
Okay, also ist weit weg von deiner ersten gebrauchten Kabine, die du wahrscheinlich bei dir zu Hause dann stehen hattest und weiter.
Ganz weit. Wir haben irgendwann mal angefangen auf einem geschotterten Platz draußen an einer alten Industriebrache, sind dann irgendwann umgezogen in eine Halle zweifelhafter Qualität und zweifelhaften Alters und jetzt seit mittlerweile 10 Jahren residieren wir im Wohnkabinencenter, wo alles eben auf den Wohnkabinenhandel, Reparatur, Service, Verkauf ausgelegt ist und da macht das auch eine ganze Ecke mehr Spaß jetzt die letzten 10 Jahre.
Wahrscheinlich auch Produktentwicklung, oder? Also wenig Leute, die so viel Kundenkontakt haben und wissen, was man bräuchte, was der Markt braucht.
Das ist, wir haben zum Beispiel eine Kabine, das ist die FOCA 200. FOCA steht für Volkskabine, das ist die Abkürzung. Und die FOCA 200 bauen wir jetzt gerade in der 5. Generation. Und jedes Modell hat seine Evolution. Jedes Modell hat eben Sprünge gemacht, sei es vom Layout, dann kamen wieder Kundenfeedbacks, wir brauchen aber das und das anders oder wir haben andere Steckdosen, die Beleuchtungskonzepte geändert. Und so ist eine Wohnkabine eine stetige Entwicklung aus eigener persönlicher Camping-Erfahrung. Also ich bin selber leidenschaftlicher und begeisterter Wohnkabinencamper, aber halt eben auch das viele Kundenfeedback über die hunderte von Kabinen, die wir im Markt haben, wo eben die Kunden sagen, Mensch, ich hätte gerne das anders und das anders. Manche Sachen sagt man, das ist nur für den einen was, und bei anderen Sachen sagt man, Mensch, habe ich jetzt dreimal gehört, das müssen wir dringend ändern für die nächste Serie dann.
Okay. Wenn du begeisterter Wohnkabinencamper bist und du hast dann die Wohnkabinen auf dem Campingplatz neben dir stehen, erkennen dich die Leute?
Oftmals ja. Mittlerweile ist es so, wenn ich irgendwo hinkomme, dass dann schon viele sagen, ey, du bist doch der Jens vom Wohnkabinencenter. Ja. Das ist so, Inkognito-Camping ist schwierig. Wobei, ich habe den großen Vorteil, viele kennen mich nur in beige. Das heißt, wenn ich in bunter Alltagskleidung unterwegs bin, dann falle ich auch nicht so auf.
Okay, sehr gut. Diese Leute, die dich erkennen, also die Kunden, die Nutzer von Wohnkabinen. Erzähl mal, wer ist das? Vielleicht, wer war das mal früher und was sind das heute? Was ist das? Wer ist der Kunde?
Der große Querschnitt der Wohnkabinenreisenden. Es geht von bis. Es ist in der Mitte eine Kerngruppe, die sich sehr stark herauskristallisiert, und das sind so die Leute Ende 40, Anfang 50, begeisterte Camper. Meistens in der Lebensphase, dass die Kinder gerade aus dem Haus sind oder bald aus dem Haus sein werden. Und dann kann endlich der große Wohnwagen, das große Familienreisemobil weg. Und das Paar, was jetzt wieder für sich Zeit verbringen kann, nutzt dann eben eine kompaktere Lösung, was Wendiges mit Allradantrieb, wo die eben die Ziele erreichen können, die vorher im Familienverbund nicht möglich waren.
Okay.
So, und dann haben wir eben noch einen ganzen Teil junge Leute dabei, die viel Spaß an Wohnkabinen haben. Da ist es oftmals aber auch so eine Hemmschwelle. Es ist halt eben ein relativ hochpreisiges Hobby. Die haben da Spaß dran. Viele Leute, die aktiv unterwegs sind. Wir haben einige Leute, die Remote Work machen, die eben Work and Travel damit betreiben. Also das ist eine ganz, ganz bunte Mischung. Aber so die Kerngruppe sind so die Ende 40, Anfang 50-Jährigen.
Work and Travel, wo passiert denn dann Work?
Work passiert in der Regel in der Kabine. Das Modell hier ist jetzt natürlich das schlechteste Beispiel für so eine Lösung. Aber bei den großen Kabinen, die wir haben, ist eben die Möglichkeit, mit großen Lithiumpaketen, großen Solaranlagen dafür zu sorgen, dass ausreichend Energie da ist. Wir haben die Möglichkeit, dass wir Wechselrichter einbauen können, sodass auch die ganze 230 Volt Gerätschaft wie Drucker, wie Schneidcomputer, das ist also gerade in der Bildbearbeitung haben wir viele, die unterwegs sind, und die können da betrieben werden. Ich habe einen Kunden, der hat drei Bildschirme, mit denen er an der Börse aktiv ist und in der Kabine wirklich von überall auf der Welt mittlerweile arbeiten kann. Das ist natürlich ein schönes Lebensmodell.
Okay. Über diese Energiekonzepte musst du mir gleich noch mehr erzählen. Aber wenn du jetzt, wir haben jetzt über die Kunden geredet. Okay, also späte 40, Anfang 50, die Kinder sind aus dem Haus, man hat wieder Zeit für sich. Ist das dann das Modell, in dem wir hier sitzen? Oder wie sieht die Wohnkabine aus? Also was ist ein Bestseller?
Die typische Wohnkabine für dieses Klientel, was wir gerade besprochen haben, ist in der Regel eine Kabine mit einer Lastzelle dabei, mit einem gewissen Komfort, der schon sich an einem Reisemobil anlehnt, in der Optik und in der ganzen Erscheinung. Die darf auch in der Regel etwas größer sein. Die muss nicht so extrem Offroad-tauglich sein. Da ist oftmals der Fokus zu sagen, ich kann einen Feldweg fahren, ich kann mal irgendwo das letzte Stück zum Seeufer runterfahren. Aber so dieses Modell wie hier, die eben extrem offroad- und geländegängig ist und die eben jetzt diesen auswaschbaren Boden drin hat, das ist eher hier eine Lösung. Das sind dann junge Leute, die sagen, ich fahre hier meinen Quad rein, ich habe eine Kühlbox hier mit dabei, ich habe was zum Pennen, wir sind im Offroad-Park, ich kann meine dreckigen Motorradstiefel hier reinwerfen oder ich habe Motocross dabei. Jäger nutzen solche Kabinen hier ganz gerne, weil die eben sagen, hier mache ich mir eine Box rein für Langwaffen und dann kann ich hier auch mal ein Stück Wild mit reinpacken, kann hier oben drin schlafen und bin damit eben dann ganz flexibel.
Okay, da sind es dann doch ähnliche Gruppen wie die Dachzeltnutzer, nicht wahr?
Die Dachzeltnutzer sind in der Regel darauf ausgelegt, dass die wirklich ein Leben draußen führen und das Dachzelt hauptsächlich nur zum Schlafen ist. Das ist aber bei mir damals schwierig geworden. Wir waren Offroad unterwegs in einem Offroad-Park, haben abends mit meiner damaligen Freundin jeder so anderthalb Flaschen Rotwein getrunken. Und dann sind wir durch den Regen Richtung Dachzelt. Die Treppe rauf, der Anorak war regenschwer, der Kopf war sowieso schwer. Die Schuhe schlamm verkrustet. Und dann hatten wir dieses Dachzelt, war ein GfK-Schalen-Dachzelt, was eben senkrecht hochfuhr. Da waren keine Stauräume und nichts, da mussten wir rein. Und dann haben wir uns die nassen Jacken mit da reingelegt. Und dann hatten wir die schlammverkrusteten Schuhe. Die haben wir dann irgendwie versucht, zwischen Dachzelt und Autodach zu stopfen. Und dann ist man eben morgens früh mit schwerem Kopf nass und wach geworden. Das Dachzelt war klamm, man war nicht richtig fahrtüchtig. Man konnte aber auch nirgendwo hin mit sich, weil es ja nur das Dachzelt war. Und da kam eben damals die Idee und da haben wir gesagt, da muss irgendeine andere Lösung her. Das ist nicht das. Und das ist eben bei einer Wohnkabine wie dieser hier schon so. Es ist ähnlich wie ein Dachzelt. Ich stelle die Kabine auf. Mhm. Das hat schon so einen Dachzeltcharakter obenrum. Aber ich stehe aus meinem Bett auf und kann mich hier hinstellen. Ich habe mein Bett nachts ausgezogen. Ich kann auf die Ladefläche gehen, habe hier ein Porta-Potti stehen. Und wenn ich nachts pinkeln muss, dann gehe ich drin pinkeln. Da muss ich nicht erst durch den Regen und
Oder vom Dachzelt runter
klettern und dann durch den Regen irgendwo hin, um 4 Uhr morgens noch irgendwo in eine Pfütze getreten, Fuß nass und dann wieder zurück ins Bett, alles Murks. Und so habe ich das halt eben alles drin. Und das ist so der Anspruch, den eben die Kunden mit einer Wohnkabine haben.
Okay, ja, spannend. Okay.
Ja.
Wenn wir dann doch nochmal auf das, also deine Kunden oder der Kunde, der die Wohnkabine kauft.
Ja.
Verstehe ich das richtig? Der mag dann schon draußen sein, nicht wahr? Der ist dann vielleicht nicht auf dem Campingplatz, sondern der möchte auch mal autark stehen.
Ja, das ist ein großes Thema. Autarkie ist ein wichtiges Ding. Die Campingplätze werden immer voller. Die Reisemobilstellplätze stehen mittlerweile dicht an dicht. Und oftmals ist es schon so, dass man mit Pickup und Kabine auch mal sagen kann, ich fahre jetzt einfach irgendwo noch mal ein Stückchen außerhalb der Stadt in den Waldweg rein, wo man mit dem Wohnmobil sagen würde, oh, mit Frontantrieb, da komme ich vielleicht nicht wieder raus. Sagt der Pickup-Fahrer, ach, guck mal, da fahren wir rein, wir haben Allrad, wenn was ist, dann haben wir die Chance, Allrad reinmachen, rausfahren. Brauchen tut man es oft nicht, aber es ist wie eine Versicherung, die du dabei hast, weil du sagen kannst, ich habe den Allrad und ich könnte, wenn ich wollte.
Mhm, okay. Trotzdem, Stichwort, also für Autarkie, da brauche ich ja eigentlich Wasser, Strom, nicht wahr?
Genau.
Wärme.
Ja.
Wie löst du das und wie viel Autarkie kannst du einem Kunden wirklich anbieten?
Das kommt auf die Reiseziele an und auf die Bedürfnisse, die ein Kunde hat. In der Regel haben wir bei allen Kabinen, die wir haben, serienmäßig Solaranlagen mit dabei. Die mit einer entsprechenden Lithiumbatterie in der Kabine reichen oft für die Anwendungen, die wir haben, so um 150 Amperestunden und eine 200 Watt Solaranlage aus, um dem Kunden Autarkie von März bis Oktober zu bieten. Ab da ist es so, dass der Kunde dann regelmäßig zwischendurch fahren muss. Das würden wir dann über einen Ladebooster regeln, sodass quasi in einer Stunde Fahrt 30 Ampere Strom in die Kabinenbatterie geladen werden. 30 Ampere reichen wieder für ungefähr 12 Stunden Kühlschrankbetrieb. Der Kühlschrank ist in der Wohnkabine als Kompressorkühlschrank ausgeführt. Das Teil, was am meisten Energie verbraucht, eben mit im Mittel 2,5 Ampere die Stunde, sodass der Kunde da maximale Autarkie hat. Wasser ist ein Thema, muss man immer überlegen, inwieweit ein Wasserbedarf eben zu klären ist. Wir haben in den vielen Kabinen keine Dusche mit drin, sodass eben da auch der Wasserbedarf relativ gering ist. Wir achten auch immer beim Gesamtgewicht darauf, wenn wir die 3,5-Tonnen-Grenze im Auge haben, die Pickups werden durch die neuen Antriebskonzepte zunehmend schwerer, dass wir gar nicht zu viel Wasser in der Kabine bevorraten, um eben Volumen als Stauvolumen und natürlich auch Gewicht als Zuladung bereithalten zu können.
Aber es gibt ja schon auch die, ich sag mal, die komfortableren Wohnkabinen und da hast du die Nasszelle mit drin und auch die Dusche, nicht wahr?
Korrekt.
Wie viel Wasser führst du mit?
Da haben wir in der Regel 60 Liter mit dabei.
Okay. Das ist sportlich.
Wir haben bei verschiedenen Kabinen auch 75. Das Sportliche ist ein Thema. Wir haben einen Mitbewerber gehabt, der irgendwann gekommen ist mit einem 96 Liter Wasservorrat. Das ist natürlich was, wo man drauf guckt und sagt, okay, da ist jetzt jemand, der hat 96 Liter Wasser an Bord. Wir haben 60. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ist da jemand auf einem besseren Weg als wir? Und dann haben wir eine Umfrage unter unseren Kunden gemacht. Und die haben fast einstimmig gesagt, dass sie mit den 60 Liter Wasser sehr gut auskommen. Und Frank ist Ingenieur. Der hat ganz interessant das reingeworfen, hat gesagt, du, das würde ja bedeuten, dass ich in meiner Kabine 36 Liter Stauraumvolumen verliere, was ich für nichts anderes nutzen kann als für Wasser.
Ja.
Er sagt, ich kann in den Schrank kann ich einen Kanister mit 30 Liter reinstellen. Wenn ich den nicht brauche, habe ich den Schrank. Habe ich aber einen 96 Liter Wassertank, dann kann ich in den Wassertank nicht, weil ich nur 60 Liter Wasser mitnehme, noch 10 Konservendosen und 4 Flaschen Wein reinwerfen.
Richtig.
So, und das war für mich eine einleuchtende Idee, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein schlagendes Argument. Wir duschen in der Wohnkabine im Schnitt bei unserer Haarpracht, die wir beide haben, tendenziell eher so mit 3,5 bis 4 Liter. Eine Frau mit langen Haaren wird vielleicht noch mal 1 bis 1,5 Liter dazu brauchen, um den Shampoo aus den Haaren zu kriegen. Das heißt, das vom Volumen her fürs Duschen in der Wohnkabine ist Duschen eben. Du gehst in die Dusche, nimmst die Dusche, machst dich nass, hängst die weg. Unsere Dusche hat so einen Feuerknopf. Dann hängst du die weg, seifst dich ein, spülst dich ab und dann wäschst du dir die Haare. Also das geht mit relativ wenig Wasser. Das nächste Argument beim Wasservorrat ist aber auch, wenn du in heißen klimatischen Bedingungen unterwegs bist, hast du die Möglichkeit, wenn du viel Wasser hast, das entweder zu stabilisieren mit irgendwelchen chemischen Zusätzen, die in irgendeiner Weise dann im Wasser sind, ob du die über die Haut oder über das Trinken aufnimmst, beides für mich persönlich nicht schön. Mhm. Bleibt Wasser zu lange drin und es ist zu viel verkeimt, auch nicht schön. Durchfall etc. will auch keiner haben. Also haben wir gesagt, wenn wir 60 Liter haben und das für 3 bis 4 Tage ausreicht, das ist eigentlich ein Zeitraum, in dem immer die Möglichkeit ist, an irgendeiner Stelle wieder frisches Wasser aufzunehmen und so eine Wasserqualität zu haben ohne chemische Zusätze.
Okay. Also ich würde jetzt ja sagen, okay, der Kunde will lange duschen. Kennt ja die Endlosdusche von Puntmann, Fuvilup. Nicht wahr? Wo es ja genau darum geht, dass man mit 5 Litern Wasser genau dieses Wellness, also ich gebe dir recht, ich kann wunderbar mit 4 Litern Wasser den Dreck runterbekommen, aber ich kann vielleicht nicht das Duschen genießen und ein bisschen unter dem warmen Wasser stehen.
Neues das Produkt. Das wäre als Produkt eine Möglichkeit, das dann reinzupacken. Es ist immer die Frage eben, wie viel möchte ich mitnehmen und wie viel Gepäckraum und wie viel Komfort möchte ich dafür aufgeben, an welcher Stelle.
Okay.
Aber schaue ich gerne mal rein.
Gebe ich dir recht, muss ich dir unbedingt zeigen, an unserem Stand zeigen, Willi. Das nächste Thema, Wasserhygiene, oder was finde ich auch ganz wichtig. Also ich würde auch, gerade wenn es heiß ist, keine Zusatzstoffe aufnehmen wollen. Fluvishield, ein neues Produkt von uns. Da geht es tatsächlich, dass du zuerst mit einem Partikel- und Kohleaktivfilter das Gröbste rausfilterst und dann unser Produkt, ein UVC-Filter, der dann wirklich dafür sorgt, dass Viren und Bakterien desaktiviert werden. Ja, und dann kannst du halt sicher gehen, in dem Moment, wo du abzapfst, dass das Wasser wenigstens keimfrei ist.
Ja.
Wichtiger Punkt.
Auch eine gute Sache, wenn sowas drin ist. Waren bisher immer relativ große Installationen. Freue ich mich, wenn es da was Kompaktes, Kleines gibt, was sich eben auch entsprechend gut benutzen lässt.
Zeige ich dir gerne. Was mich noch interessiert, genau, jetzt haben wir über Wasser gesprochen, wir haben über Strom gesprochen. Aber das ist ja auch wintertauglich, so eine Wohnkabine.
Ganz genau.
Wie löst du das?
Die Kabinen haben in der Regel alle eine Heizung mit drin, die kann in verschiedenen Varianten ausgeführt sein. Wir haben Kabinen, die haben eine alte Warmwasserheizung drin mit eben entsprechend Wasserführung.
Das ist komfortabel.
Das ist sehr komfortabel. Wir haben aber auch viele Kabinen, die heute eine Dieselgebläseheizung drin haben, was ich persönlich für die schönste Lösung halte, weil die Dieselgebläseheizung bringt uns eben in die Lage, ich muss Brennstoff für mein Fahrzeug beschaffen und ich bekomme den Brennstoff für meine Heizung gleich mitgeliefert. Okay. Das ist Verfügbarkeit. Eine Gasheizung hat eben immer so das Thema, ich muss irgendwo gucken, dass ich eine entsprechende Gasmenge in der entsprechenden Verpackung oder im entsprechenden Gebinde bekomme, um eben das da betreiben zu können. Und eine deutsche Gasflasche irgendwo am Ende der Welt füllen zu lassen, ist oft nicht ganz einfach. Wohingegen an der Tankstelle die Dieselheizung zu betanken super geht.
Okay.
Beim Kochen umgekehrt setze ich wieder auf das Thema Gas. Da haben wir in vielen Kabinen portable Kocher, die wir drin und draußen nutzen können, dann mit einer Gaskartusche dabei und auch eben eine Gaskartusche als Festkocherbefeuerung ist auch eine super Sache, weil die kriege ich in irgendeiner Form überall auf der Welt zu kaufen und kann die mit einem Adapter in meine Gasanlage einbinden.
Das heißt aber, eine Wohnkabine bei dir ohne Heizung, ohne wintertauglich zu sein, das gibt's so gut wie gar nicht.
Das gibt's so gut wie gar nicht. Wir sind hier in Nordeuropa und in Nordeuropa oder Mitteleuropa ist es so, dass wir in diesen Regionen definitiv eine Heizung brauchen, sei es eben für die Wärme, wenn wir bei der Kälte unterwegs sind oder aber auch dafür, dass wir in der Kabine eine gewisse Wärme erzeugen, um Feuchtigkeit zu regulieren.
Oder vielleicht sogar warmes Wasser mit einem Puntmann-Boiler erzeugen, nicht wahr?
Zum Beispiel. Geht ja
auch mit der Dieselheizung.
Genau, okay. Auch das funktioniert wunderbar. Wobei ich bei Puntmann, bei den Boilern, wenn ich darauf eingehen darf, sehr zu schätzen weiß, ihr habt die 12-Volt-Boiler, die haben für uns ein riesengroßes Plus gebracht im Kabinenlayout, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, durch den 12-Volt-Boiler, den ihr habt, die Boiler so in der Kabine zu platzieren, wo es für uns schwerpunktmäßig am günstigsten ist, ohne wie früher bei anderen Heizmedien eben schauen zu müssen, wie kriege ich eine Abgasführung hin. Mhm. Da ist der 12 Volt und 230 Volt Boiler eine absolut wunderbare Lösung, wobei wir fast ausschließlich über 12 Volt arbeiten, weil die Kunden eben selten am Landstrom hängen.
Mhm. Okay, sehr spannend. In Düsseldorf auf der Caravan-Messe, ist ja so unsere Hauptmesse, stellen wir ein neues Produkt vor. Das ist eine Weiterentwicklung des Air-Boilers, den wir jetzt haben. Mhm. Das heißt, du hast zum einen diese Funktion, also elektrisch Boiler, so wie du sagst, wo du den Vorteil hast, du kannst ihn irgendwo hinsetzen. Mhm. Wir haben aber gleichzeitig ein neues Modul, dass die Wärme der Diesel der Standheizung, der dieser Parkheizung aufnimmt und wie ein Durchlauferhitzer sofort in warmes Wasser transferiert.
Ah, okay.
Das heißt, wir wollen diesen Nachteil lösen von dem Boiler, dass man halt ein bisschen warten muss oder ein bisschen planen muss, du brauchst warmes Wasser, hinzu, du kriegst das warme, gepufferte Wasser, alles super, aber auch, du hast sofort warmes Wasser zur Verfügung. Wird ein ganz spannendes neues Produkt.
Ja.
Und wenn du es nach Düsseldorf schaffst dieses Jahr.
Das hört sich gut an. Das Ansprechverhalten vom Warmwasserboiler finde ich super, weil wenn ich morgens früh aufstehe und möchte frühstücken, dann koche ich den Kaffee, mache den Boiler an, koche Kaffee, setze mich hin und frühstück und habe so nach 20, 25 Minuten, wenn ich dann das Wasser auf ganz heiß aufdrehe, so eine angenehme warme Temperatur schon, dass ich mir sowohl Haare als auch mich waschen kann und habe angenehm warmes Wasser und muss halt eben gar nicht mehr mischen. Ich nehme dann wirklich die volle Wärme, aber das ist eben so, dass es schon gut funktioniert. Und da meine ich, sind 20 Minuten, wenn ich morgens aufstehe, den Boiler anmache und frühstück dann in Ruhe und gehe dann danach dran und wasche mich. Das ist ein vollkommen vertretbarer Zeitraum, den finde ich super.
Okay, ja, finde ich auch. Und ist auch schön, eine einfache Art und Weise, warmes Wasser zu haben, nicht wahr?
Genau.
Gleichzeitig aber, wenn du dieses Beispiel mit dir, ne, in jungen Jahren, wenn du dann durch triefenden Regen ins Dachzelt gestiefelt bist, wenn man dann künftig die Möglichkeit hat, okay, ich stiefel im Regen zu meiner Wohnkabine, habe dann aber auch sofort die Möglichkeit, mich warm einmal zu duschen oder wenigstens mich einmal warm abzuwaschen.
Ja.
Ist perfekt. Doch komfortabel, oder?
Perfekt.
Also
ein Schritt in die Zukunft.
Ganz genau, ganz genau. Jens, Stichwort so Ausblick in die Branche. Camperbranche ist ja aktuell nicht alles ganz einfach, nicht wahr? Also viele stöhnen, Corona war gut und danach ist der Einbruch gekommen und wissen gerade gar nicht, wie groß der Markt eigentlich ist. Was sagst du so, die Wohnkabine?
Die Wohnkabine hat ein gutes Nischendasein und es ist immer noch so, dass bei den Wohnkabinen viele Umsteiger da sind, die eben sagen, ich habe weiße Ware, mir sind die Stellplätze zu voll, mir ist das alles zu viel, ich möchte was Kompaktes haben und dahin fahren, wo nicht alle hinfahren. Dadurch sind wir im Wohnkabinenbereich relativ gut unterwegs mit dem ganzen Thema. Mhm. Es ist natürlich so, dass das Geschäft, was wir zu Corona-Zeiten hatten, heute nicht mehr in dem Maße da ist. Das ist eine ganz klare Sache, wobei das immer eine Sache ist. Es ist heute schwierig abzuschätzen, waren wir in Corona-Zeiten bei 300% und sind jetzt bei 150% vom Corona- oder vom Vor-Corona-Geschäft, oder ist es eben so, dass wir nur noch bei 80% sind. Wir bei uns können sagen, es ist insgesamt ruhiger geworden. Dafür ist die Qualität des Geschäfts besser geworden. Die Kunden wollen hochwertigere Produkte haben. Es wird mehr Wert auf Technik gelegt. Es hat eine große Evolution da gegeben. Und das ist eine Sache, weswegen wir da ganz positiv in die Zukunft schauen.
Okay, ja, sehr spannend. Wir haben ja gerade schon von Autarkie gesprochen. Mhm. Das heißt, die Leute wollen irgendwie nach draußen. Wir haben jetzt auch erarbeitet, es gibt die Möglichkeit, auch ein paar Tage wirklich außerhalb zu sein.
Ja, ganz
so,
genau.
Jedenfalls also Strom, Wasser und Wasser in Anführungszeichen heizen. Was ist denn sonst? Also diese Kabinen, sind die wirklich pistentauglich? Also hast du Kunden, die dir Selfies aus Afrika, aus der Sahara schicken und sagen, hat funktioniert? Ja?
Da gibt es Kabinen. Das ist immer da wichtig zu unterscheiden. Wir haben bei uns alleine im Hause 4 verschiedene Marken, die vollkommen unterschiedliche Reisebedürfnisse abdecken. Und natürlich ist eine reisemobilgroße Kabine mit dem Komfort eines Reisemobils nicht so pistentauglich wie eine rudimentäre Kabine wie diese hier zum Beispiel. Mhm. Bei dieser Kabine könnte man zum Beispiel sagen, klar, hiermit fahre ich über die Piste, da wird sich kein Schrank lösen, ist auch keiner drin. Bei anderen Kabinen ist es eben so, da ist ein Mobiliar drin und das bleibt auch auf Pisten drin, wie zum Beispiel diese Kabine von 4WheelCampers, wenn die ausgestattet ist. Die sind richtig hart erprobt. Wir haben Kabinen von Globecap, die ebenfalls richtig pistentauglich erprobt sind. Das sind aber in der Regel dann die kompakteren Kabinen, meist mit einem Hubdach, wo eben die Hebelarme gar nicht so groß sind, wenn die Kabine fährt und sich bewegt. Und wir haben viele Kunden, die mit unseren Kabinen zum Beispiel die Panamericana bereisen. Wir haben Kunden, die gerne nach Marokko und Tunesien fahren. Island ist eines der Sehnsuchtsziele der großen Wohnkabinenwelt. Okay. Und dementsprechend wird da schon einiges an losem Untergrund unter die Räder genommen.
Okay, wenn da dein europäischer Kunde dann in den Vereinigten Staaten fährt und da, ich sag mal, das Mutterland der der Wohnkabine,
ja.
Sind unsere genauso gut? Oder sind unsere anders als die Wohnkabinen dort?
Unsere Kabinen sind anders. Das ist, in Amerika zählt immer noch in vieler Stelle das Prinzip bigger is better. Wir haben in Deutschland erheblich filigranere Technik. Das, was ihr zum Beispiel liefert an Heizungen, ist viel kompakter als das, was es drüben gibt. So ein Elektroboiler mit kompakten Abmessungen ist was es drüben in dem Maße auch nicht gibt. Da hätte man einen großen Suburban-Gasboiler, wenn du den anmachst, der faucht wie ein V8. Der hat unglaublich Leistung, geht aber auch unglaubliche Mengen an Gas durch. Die Amerikaner sind ganz darauf eingestellt, die haben Full-Hookup, die fahren auf dem Campground, die stecken ihren Stecker rein, die haben überall Strom zur Verfügung und es ist ein vollkommen anderes Camping. Aber schön ist, wenn wir dann unsere Kabinen mal drüben haben und jemand sich das anschaut und feststellt, was wir so in Europa bauen. Da wird dann ganz schnell gesagt, ach Mensch, das wollen wir auch haben. Wir haben vor vielen Jahren das erste Mal an Four-Wheel-Campers einen Herd und eine Spüle mit Glasabdeckung geliefert, die uns einbauen sollten für unsere Kabinen. Und wir haben immer 4 Kabinen im Container gehabt und bei der nächsten Bestellung haben die an Material bestellt 5 Satz Herd und Spüle mit Glasabdeckung. Da habe ich gesagt, aber ihr habt nur 4 Kabinen. Ja, wir wollen einen Satz für die Messe haben. Wir wollen das hier mal zeigen. Das kannten die nicht. Die hatten so einen klapperigen Blechherd, den man aufgemacht hat. Keine Zündsicherung, nichts drin. Spüle war immer offen. Bestenfalls gab es da so ein Ablagebrett zu. Und als die dann mit der glasabgedeckten Spüle und dem glasabgedeckten Herd dann vor 12 Jahren in den USA auf einer Campingmesse waren, haben die Leute denen die Bude eingerannt und gesagt, das wollen wir haben. Euro-Style, Sink und Stove war auf einmal in aller Munde. Cool. Und mittlerweile findest du das in den USA auch an jeder Ecke. Und so ist viel, was hier bei uns ganz normal ist, wird da unheimlich gehypt, wenn du da drüben hinkommst.
Ich bin vor 2 Monaten selbst habe ich eine Messe in den Vereinigten Staaten besucht. Auch viele nette Gespräche, ne? Super Branche, sehr angenehme Leute. Aber auf dem Weg dahin ist auch vor mir ist auch so ein Ram Netner, ich hoffe, selbstgebauten Wohnkabine vor mir gefahren. Und also der Neigungswinkel auf dem Highway, der war also weit über 15 Grad.
Ja.
Weil irgendwie auch dieses von wegen, linke und rechte Seite des Fahrzeugs gleichmäßig belasten während der Fahrt und so. Wurde da irgendwie weniger kritisch gesehen, als es eine Polizei in Deutschland, glaube ich, sehen würde.
Ganz genau, ja. Ich war mal bei meinem Truck-Camper-Dealer da drüben und wir haben uns unterhalten über die Kabinen und was wir in Deutschland so machen. Wir machen auch Wohnkabinen. Und dann, I will show you the latest model for the half-ton truck. So, ich zeige dir das neueste Modell für die 1500er-Klasse hier, die wir haben. Und da hat er mir eine Kabine gezeigt, da stand am Label 845 Kilo dran. Und da sage ich, hör mal, 845 Kilo, das geht doch auch bei euch nicht. Wie macht denn ihr das eigentlich? Oh, we just simply overweigh them. Also wir überladen die einfach. So, das ist so in Amerika halt eine ganz andere Herangehensweise bei vielen Sachen. Ja. Ich habe vor vielen Jahren bei Four-Wheel Campers mal gesagt, okay, ich bräuchte für meine Kunden, die müssten länger mit der Energie auskommen und hatte so LED-Beleuchtung im Hinterkopf, statt eben ganz vielen Glühfadenleuchten, die in den Kabinen drin waren. Und der Amerikaner hat mir dann die Idee mitgegeben, oh, we will install a generator. Nein, wir brauchen keinen Gasgenerator. Nein, wir brauchen weniger Energieverbrauch. Nicht mehr Energie bereitstellen, wir wollen weniger reintun.
Ja, ja, ja.
So, das ist halt eben so die Sache. Das ist in Amerika ein vollkommen anderer Markt. Aber das ist doch das Schöne, die verschiedenen Industrien befruchten sich gegenseitig. Und so, wo wir in Europa oftmals so diese pragmatische Bauweise der Amerikaner gut übernehmen können, weil bei uns wieder vieles im Detail overengineert ist, ist der Amerikaner oft ganz dankbar, wenn er ein bisschen sparsame Technik kriegt, die gut funktioniert.
Sehr cool, okay. Letzte Frage, wenn wir jetzt schon von Vereinigten Staaten sprechen und Kunden. Wenn du jetzt denkst an deine 20 Jahre, gibt es sowas wie das spannendste Kundenprojekt oder die verrückteste Kundenanfrage, was jemand mit so einer Wohnkabine anfangen wollte?
Es gibt so viele verschiedene, schöne, individuelle Projekte, die wir gemacht haben, die jedes für sich vollkommen einzigartig waren und wo wir mit Kunden und teilweise sehr, sehr tief uns eingearbeitet haben. Wir haben einen ganz lieben Kunden, der eben auch Remote Work im Camper betreibt, der diese drei Bildschirmsituationen hat, wo wir wirklich eine Kabine komplett von innen umgestaltet haben, wo wir eine Kabine aus den USA bekommen haben. Die haben wir ganz zerlegt. Da ist auch von euch viel Technik mit reingegangen. Mhm. Konzeptanpassungen, nochmal Angleichungen mit Kabelquerschnitt und so. Also es gibt schon so verschiedene Projekte, da denkt man drüber nach. Aber es sind so viele schöne, dass ich keins benennen könnte, was das Projekt war.
Okay, trotzdem. Klingt nach spannenden Kundenkontakten.
Macht super, super, super viel Spaß.
Vielen Dank meinem heutigen Gast Jens Heidrich vom Wohnkabinencenter Gevelsberg für spannende Einblicke, ehrliche Antworten und jede Menge Fachwissen. Dankeschön.
Vielen Dank, Felix.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify oder YouTube. Dort gibt es auch unseren Videopodcast. Alle bisherigen Folgen und Infos zur Show findet ihr unter www.mobility-masters.de. Seid ihr auch in der Caravaning, Campervan oder Tiny House Branche unterwegs und möchtet spannende Infos und Insights, so wie Jens, uns liefern und mit mir euch unterhalten, meldet euch gerne unter mobility-masters.de. Wir freuen uns auf euch.
Puntmann Mobility Masters. Der Business Talk über mobiles Leben und Arbeiten.